Das uns mit verschiedenen
ja, Besetzungen. Ja, bitte.
Ein bisschen interessant. Ja. So, Psalm 115. Nicht uns, Herr. Nicht uns. Ja, ich lese, weil es verschiedene Besetzungen sind. Machen wir es beständig. Nicht uns, Herr. Nicht uns. Sondern deinem Namen gib Ehre. Wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht. Füße gehen aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten. Ein jeder, der auf sie vertraut. Israel, vertraue auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und Schild ist er. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Der Herr hat unser gedacht. Er wird segnen. Er segnet das Haus Israel. Er segnet das Haus Aaron. Er segne, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten werden ja nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hingehen. Wir aber. Wir werden ja preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Ja, nehmt bitte Platz. Man kann den Psalm ganz grob in drei Teile einteilen. In den ersten drei Versen ist die Frage, wo ist Gott? Dann in dem nächsten Abschnitt ist eine Frage, wo sind die Götzen oder was sind die Götzen? Und in den letzten Versen, im dritten Teil, dann die Frage, was sollen wir nun tun aus diesen ganzen Überlegungen. Der Psalm fängt erstmal ganz unscheinbar an mit einer Bitte. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Es ist so unscheinbar, weil in den Psalmen häufig irgendwelche Bitten sind. Wir sind es gewohnt, wenn wir Psalmen lesen, dass der Psalmist Bitten vor Gott bringt. Und zunächst könnte man mal meinen, das ist einfach nochmal so eine Bitte. Irgendeine Lebenssituation, irgendwas, was ihn bedrückt. Aber wenn man genau hinschaut und überlegt, was er bittet, eigentlich ist es gar nicht so gewöhnlich. Es ist eigentlich was ganz Grundlegendes, was das ganze Leben auf den Kopf stellt. Was alles verändert. In dieser Bitte ist ein Bekenntnis zu Gott, als Zentrum des Lebens, als Zentrum des Universums. Wer oder was steht im Mittelpunkt meines Lebens? Unseres Lebens. Wir alle neigen dazu, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist wie damals in der antiken Welt, als man so eine Vorstellung hatte, dass die Erde feststeht und Sonne und Sterne sich um die Welt drehen. Es kommt uns auch häufig so vor, als ob sich die Welt um uns dreht. Aber irgendwann hat man entdeckt, nee, die Sonne ist eigentlich im Mittelpunkt und alles andere, auch unsere Erde, dreht sich um die Sonne. Auf einmal merken wir, ja, das Leben ist doch anders, als wir dachten. Hat einen ganz anderen Mittelpunkt. Und erst dann ergibt vieles, was man beobachtet, Sinn. Erst dann kann man wirklich beschreiben, was in der Himmelswelt so passiert mit den Sternen, wie die sich bewegen. Man muss die Sonne in den Mittelpunkt stellen und die Planeten drumherum kreisen lassen. Dann funktioniert das Ganze. Und die Bibel sagt uns schon von den ersten Seiten der Schrift an, alles dreht sich um Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er hat recht viel weiteres erschaffen. Der Mensch ist erst am sechsten Tag dazugekommen. Er ist relativ spät dazugekommen. Gott steht im Mittelpunkt. Der Psalmist ruft das ins Gedächtnis, indem er diese Bitte vorbringt. Herr, nicht uns sei Ehre, sondern deinem Namen. Ganz wie Jesus selbst uns gelehrt hat im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Das ist die erste Bitte. Damit fängt alles an. Das ist die Grundlage. Das ist die Frage, die grundlegendste Frage in unserem Leben eigentlich. Warum leben wir? Wozu sind wir da? Warum sollte Gott auf unsere Bitten eingehen? Warum sollte er auf uns hören? Nicht uns soll Ehre zukommen, sondern Gott. Und solange wir uns mehr um unsere eigene Ehre sorgen, um unser eigenes Befinden, als um die Ehre Gottes, leben wir an der Realität vorbei. Es ist in diesem einen einleitenden Vers ist eigentlich schon das ganze Evangelium enthalten. Das war ja das ganze Problem mit dem Sündenfall, dass wir selbst bestimmen wollten, was gut und böse. Wir haben uns selbst in den Mittelpunkt gestellt. Und wer so beten kann, nicht uns Herr, sondern deinem Namen sei Ehre, der zeigt eigentlich, worauf die ganze Heilsgeschichte ausgelegt war. Das ist das Ziel, da wollen wir hinkommen. Und das verändert alles, wie wir leben. In der Schule, warum lernen wir? Was lernen wir? Wie viel lernen wir? Was uns Spaß macht? Was uns interessiert? Oder fragen wir auch nach Gottes Ehre? Was gefällt Gott? Wie möchte er eigentlich, dass das Leben als Schüler so funktioniert? Oder später, welchen Beruf soll ich wählen? Was soll ich mal machen mit meinem Leben? Welche Kriterien sind wichtig? Was mir liegt? Was meine Gaben sind? Natürlich alles irgendwo mit zu berücksichtigen. Aber die Frage ist, was ehrt Gott? Man kann auch einen Beruf danach aussuchen, wenn man sich fragt, was wird Gott am meisten Ehre bringen?
Und wie arbeite ich? Wie lebe ich in meinem Beruf? Auch hier können wir fragen, was ehrt Gott? Das verändert alles. Das ganze Leben ist komplett verändert. Und das befreit. Das heißt, dass wir frei werden von uns selbst und unseren ganzen Einschränkungen, unseren ganzen Zweifeln. Es dreht sich nicht immer alles nur um uns. Wie befreiend ist das? Wie wohltuend? Das gibt uns Frieden auf eine ganz andere Grundlage. Damit beginnt der Psalm. Nicht uns, Herr, sondern deinem Namen sei die Ehre. Und wer hier schon ein Problem hat und sagt, nee, das finde ich gar nicht gut, will ich nicht, der kann sich, glaube ich, den Rest vom Psalm fast sparen. Da ist nicht mehr viel zu holen. Aber wenn wir ein bisschen was davon erlebt haben, und ich gehe davon aus, dass jeder, der hier sitzt, irgendwo gemerkt hat, dass er selbst nicht als Mittelpunkt des Universums taugt und das wir wirklich Gott brauchen. Und wer das ein bisschen erfahren hat, ein bisschen verstanden hat, der ist eingeladen, hier weiterzulesen und weitere Entdeckungen zu machen. Und man macht die Entdeckung, dass es einen guten Grund gibt, mit Gott zu reden und Gott zu bitten. Warum sollen wir bitten? Wegen deiner Gnade und deiner Güte, sagt der Psalmist, oder Treue. Weil Gott so ist, wie er ist, deswegen bitten wir. Aber damit sind nicht alle Herausforderungen oder alle Probleme aus der Welt geschaffen. Es bleiben noch Zweifel, es bleiben Kämpfe. Und die ganze Notlage, die Situation, die diesen Psalmisten beschäftigt, finden wir dann gleich im nächsten Vers. Das sind diese ungläubigen Menschen, die fragen, wo ist denn dein Gott? Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Israel war ein bisschen ungewöhnlich in der Antike, weil sie keine sichtbaren Götzen hatten. Alle anderen Völker hatten irgendwas, was man anfassen konnte, was man sehen konnte. Und das fanden die anderen Völker ein bisschen merkwürdig. Ein unsichtbarer Gott? Schon ein bisschen komisch. Und die Frage, wo ist euer Gott, denke ich, die stellt sich auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, was man mit den Augen sehen kann. Die meisten Völker haben irgendwelche Statuen oder Gegenstände, die sie sehen als Zeichen für ihr Gott. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist dann, und angenommen, es gibt euren unsichtbaren Gott, was bringt er euch? Warum geht es euch so, wie es euch geht? Wir wissen nicht genau, welche historische Situation jetzt hier der Hintergrund ist, aber vielleicht war es im Exil oder direkt nach dem Exil, wo andere Völker auf Israel zeigen konnten und sagen konnten, guck, wir haben euch besiegt. Unser Gott ist größer, unser Gott ist stärker. Wo ist euer Gott? Ihr seid so stolz auf diesen tollen Gott, den ihr habt. Und, was habt ihr davon? Das führt zu einer ziemlich tiefen Spannung und zu Fragen. Und diese Fragen erleben wir heute genauso eigentlich. Die Fragen haben sich nicht so sehr verändert. Auch heute noch fragen Menschen uns, ja, wie, was für ein Gott, ein unsichtbarer Gott, an den du glaubst. Ich glaube nur an das, was ich sehen kann, sagen viele. Und außerdem, wenn es schon einen Gott gibt, warum lässt er so viel Leid zu? Was ist mit den ganzen Kindern, die gequält werden? Was ist mit Krieg? Wo ist euer Gott? Wo ist dein Gott? Und die Fragen haben wir, denke ich, auch alle in uns. Mal mehr, mal weniger. Aber immer wieder fragen wir uns auch, Gott, wo bist du? Ich würde gerne ein bisschen mehr sehen. Ich würde gern sehen, wie du handelst, wie du eingreifst. Was soll man dazu sagen? Gibt es darauf eine Antwort, auf diesen Vorwurf des unsichtbaren, untätigen Gottes? In Vers 3 sagt der Psalmist, aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was er will. Unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was er will. Damit geht der Psalmist auf diese zwei Fragen und Vorwürfe ein. Warum sehen wir Gott nicht? Weil er im Himmel ist. Was ist der Himmel? Das ist der Bereich der Realität, der geistlich ist. Gott ist Geist. Und anscheinend hat Gott es auch absichtlich so gemacht, dass außerhalb vom Garten Eden wir ihn nicht sehen können. In 5. Mose 4 steht genau diese Absicht. Gott sagt, ich habe euch am Sinai keine Gestalt gezeigt. Warum? Dass ihr nicht in euer Verderben rennt. Sehr interessante Aussage. Gott sagt, ich habe das für euch extra gemacht. Ich habe euch extra kein Bild gezeigt. Warum? Weil das letztendlich Verderben wäre. Wenn ihr anfangen würdet, mich einzuschränken, mich reduzieren zu wollen auf irgendwas, was ihr sehen könnt, das wäre nicht gesund. Das wäre zu wenig. Warum ist Gott so unsichtbar? Vielleicht zu unserem eigenen Schutz? Ist das ein Beweis, dass er nicht existiert? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt ein Stück weit einfach in der Natur der Sache, wie die Dinge sind, wie die Realität gemacht ist. Vielleicht ist es ein bisschen so wie unsere Sonne. Hat jemand von euch schon mal die Sonne gesehen? Könnt strecken. Wer hat schon mal die Sonne gesehen? Bist du dir sicher? Was ist die Sonne? Helium und Wasserstoff. Hast du Helium und Wasserstoff schon mal gesehen? Was wir sehen, sind die elektromagnetischen Wellen, die da erzeugt werden bei gewissen Reaktionen, chemischen Reaktionen, atomaren Reaktionen. Das heißt, wir bekommen elektromagnetische Wellen, die irgendwo bis zu uns durchdringen. Die sehen wir. Aber die Sonne selbst haben wir noch nie gesehen. Und überhaupt, es ist gar nicht so leicht, überhaupt Richtung Sonne zu gucken. Wie ist es an einem richtig hellen Sommertag, wenn die Sonne ganz oben steht und es ein blauer Himmel ist? Kannst du dann die Sonne anschauen? Überhaupt nicht. Man blickt langsam in die Richtung und schon greifen da Reflexe ein. Als Schutz, wir würden unsere Netzhaut verbrennen. Wir wären alle blind, wenn wir einfach in die Sonne starren würden. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Welche Form hat die Sonne? Rund? Woher wissen wir das? Wir wissen das eigentlich nur, weil die Sonne manchmal so stark, begrenzt ist in ihrer Strahlung. Also an diesem hellen Mittagssonne, wenn wir da reingucken, wir haben keine Ahnung, das könnte ein Viereck sein, das könnte ein Dreieck sein, das könnte ein Kreis sein, wir hätten keine Möglichkeit, das zu sehen, weil es viel zu hell ist. Aber die Form erkennen wir wann, zum Beispiel beim Sonnenuntergang. Oder gestern waren wir unterwegs mit dem Auto und da war Nebel. Und wenn genau die richtige Menge von Filterung durch die Wolken geschieht, nur ein bisschen von der Sonne durchdringt, von den Strahlen, dann auf einmal erkennt man eine Form. Oder beim Sonnenuntergang, wenn die Sonne ganz weit runter geht und ganz viel Atmosphäre dazwischen ist und ganz viel gefiltert wird, gestreut wird an Licht, erst dann, wenn ein ganz kleines bisschen durchkommt, dann erkennen wir etwas von der Form. Und so ähnlich ist es doch mit Gott. Er strahlt. Er ist so herrlich. Wenn wir ihn einfach so ungefiltert sehen würden, wir würden alle erblinden. Kein Mensch kann Gott sehen und leben. Das erfährt Mose, der sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, okay, du willst meine Herrlichkeit sehen, ich zeig dir. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Nur so viel, wie du vertragen kannst. Wo ist unser Gott? Unser Gott ist im Himmel. Unser Gott ist herrlich, er strahlt wie die Sonne. Und deswegen ist er unsichtbar. Und das ist gut so, damit wir überhaupt eine Chance haben, irgendwas von ihm zu sehen. Und der zweite Vorwurf oder die zweite Frage, was bringt dir ein unsichtbarer Gott, wenn er doch nicht handelt? Wenn er doch nicht das tut, was du willst? Unser Gott ist im Himmel. Er tut, was er will. Er ist souverän. Und das bedeutet auch, dass er manches nicht tun will. Es ist manchmal schwer zu verstehen, warum Gott das tut, was er tut. Und oft ist es auch noch schwerer zu verstehen, warum er manches nicht tut. Aber der Psalmist sagt, nee, er ist im Himmel, er ist wirklich da oben, er hat die Herrschaft, er hat den Überblick, er regiert aus der geistlichen Welt. Dann ist alles, was geschieht, auch irgendwo Teil von seinem Plan und so, wie er es haben möchte. Er könnte ganz anders handeln. Er könnte unser Leben ganz anders gestalten. Er könnte uns auch in der Gemeinde ganz anders segnen, ganz anders verändern. Und wir fragen uns, warum, was tut er nicht? Und es bleibt ein Geheimnis, ein Rätsel. Und der Psalmist sagt, Gott ist oben im Himmel und er tut, was er will. Und Wo ist euer Gott? Das ist die Frage, das ist der Angriff der Skeptiker, der Angriff unserer eigenen Zweifel. Wie geht man am besten mit Anfechtungen um oder mit Skeptikern? Ich denke, es ist nicht schlecht, die Fragen ernst zu nehmen und nach Antworten zu suchen. Und hier haben wir eine Antwort. Wir überlegen, wie ist denn die geistliche Realität? Und das hilft uns, das sind gute Antworten. Hilft uns zu verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, mit Skeptikern umzugehen, und das ist mal den Spieß umzudrehen und gegenzufragen. Ja, was hast du denn zu bieten? Wenn wir den Anspruch haben, dass die Wahrheit alle Fragen beseitigt, die wir jemals hatten, dann werden wir lange warten, bis wir uns für irgendeine Wahrheit entscheiden. Das werden wir nie schaffen. Es gibt nichts, wo wir überhaupt keine Fragen mehr haben. Das Leben ist kompliziert und unser Gehirn ist zu klein. Wir haben nicht alle Antworten. Wir haben nicht alles durchdacht. Das werden wir auch nie schaffen. Aber das gilt auch für den Skeptiker. Und letztendlich müssen wir alle uns für irgendeine Wahrheit entscheiden. Die Frage ist, für welche? Und dann kommt es nicht darauf an, welche Wahrheit hat alle Fragen beseitigt, sondern welche Wahrheit ist am besten und beantwortet am meisten Fragen und die wichtigsten Fragen. Und der Psalmist dreht den Spieß hier um und sagt, ihr stellt die Frage, wo ist unser Gott? Ja, was habt ihr denn für einen Gott? Zeig mir mal deinen Gott. Und er untersucht mal die Götzenbilder. Und er stellt fest, die sind in keinster Weise besser. Ja, natürlich, du kannst deinen Götzen sehen. Schön. Und weiter, was kann dein Gott? Er hat Augen, kann er sehen? Er hat Ohren, kann er hören? Er hat Hände, tut er was? Er hat Füße, kann er gehen? Nein, 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 nein. Was die Kritiker, was die Skeptiker zu bieten haben, ist noch viel, viel weniger als einen unsichtbaren Gott. Diese Götzen sind nutzlos. Man kann sie aus den wertvollsten Materialien machen, wie hier, Silber und Gold. Aber einen geistlichen Wert bekommen sie dadurch trotzdem nicht. Die können trotzdem nichts machen. Das Sichtbare alleine ist letztlich nutzlos. Das Einzige, was so ein Götzen tut, ist den Schöpfer widerspiegeln. Die Götzen sind einfach ein Abbild dessen, was sich Menschen denken, wie Menschen sind. Die sind ein Ebenbild der Menschen. Die zeigen, wie intelligent oder kreativ der jeweilige Konstrukteur war. Mehr sind sie nicht. Die Menschen haben sie in ihrem eigenen Ebenbild geschaffen. Sie sind so groß, so schön, wie die Vorstellung ihrer menschlichen Schöpfer. Sind sichtbare Götter besser? Wo ist euer Gott? Ist die Frage. Ja, was habt ihr als dagegen anzubieten? Eure Statuen, sind die besser? Nein. Eigentlich sind sie ziemlich erbärmlich. Und dann kommt eine strenge Warnung in Vers 8. Ihnen gleich sind die, die sie machen und ihnen vertrauen. Der Psalmist sagt, wer Götzen anbetet, wird irgendwann genauso wie sie. Wir werden den Dingen, die wir anbeten, immer ähnlicher. Und das betrifft unser Sein. Da geht es um uns, um unseren Charakter, um unsere Seele. Wie werden wir? Wir werden wie die Dinge, die wir anbeten. Und deswegen ist es nicht eine Lappalie, was wir anbeten. Das ist entscheidend für unsere Zukunft. Wer Götzen anbetet, wird mit der Zeit geistlich blind werden, wird geistliche Wahrheit nicht mehr erkennen können, wird geistlich taub sein, wird Gottes Reden nicht mehr hören, wird geistlich unfähig zu handeln, zu gehen. Und auch das ist ein Prinzip, was heute noch gilt. Die meisten von uns haben wahrscheinlich keinen Schrein zu Hause mit irgendeiner Götzenfigur, aber das, was wir dem, den wir dienen, das ist letztendlich unser Gott, sagt Jesus mal. Und es ist die Frage, wem dienen wir? Was ist das, was wir in unserem Leben als wichtig erachten und wo wir unsere Energie reinsetzen und wo wir unsere Hilfe von erwarten? Worin setzen wir unsere Hoffnung? Das ist unser Götze. Das ist unser Gott. Und für viele heutzutage ist es zum Beispiel menschliche Weisheit. Wissenschaft, gerade bei Corona, also kann man das sehen, die ganzen Hoffnungen der Menschen irgendwo in der Wissenschaft. Vielleicht, dass eine Impfung funktioniert oder dass irgendein Medikament entdeckt wird, dass man irgendwas findet. Das ist die ganze Hoffnung. Für viele ist Macht etwas, wo sie denken, wenn ich genug Macht habe, dann wird es mich erfüllen. Oder Anerkennung, dass die Menschen gut von mir denken. Oder für viele auch Geld. Geld kann doch so viel geben. Es ist die Vorsorge für die Zukunft. Es kann mir das Leben jetzt schon gemütlich machen, bequem, eine Absicherung. Und wenn wir unser Leben darauf ausrichten, Geld zu bekommen, wenn das das Wichtigste ist, dann werden wir auch mit der Zeit geistlich immer stumpfer, immer uneinsichtiger. Geld ist hart. Geld ist ein schlechter Herr. Es geht nur um Zahlen. Geld kennt keine Barmherzigkeit. Wenn ein Minus da ist, dann ist es einfach da. Geld nimmt keine Rücksicht. Wenn du nichts hast und nicht zahlen kannst, dann bekommst du nichts. Und ein Mensch, der Geld anbetet, weiß irgendwann auch selbst nichts mehr von Barmherzigkeit und Treue und Vergebung. Er wird genauso stumpf wie sein Götze. Wir hatten mal einen Vermieter, der im Dorf bekannt war dafür, dass ihm Geld wichtiger war als alles andere. Der hat uns auch übers Ohr gehauen und bei dem, finde ich, konnte man das ein Stück weit sehen. Eine ganz tragische Gestalt. Der war durchaus reich, der hat ein schönes Auto gehabt. Aber keiner konnte ihn leiden. Eine erbärmliche Gestalt eigentlich. Immer weniger von den Eigenschaften Gottes und immer mehr von den Eigenschaften seines Götzens angenommen. Wer Götzen macht und ihnen vertraut, wird genauso wie sie, heißt es in Vers 8. Aber wir haben eine andere Berufung. Unser Gott ist im Himmel. Wir wollen ihn anbeten und wir wollen in sein Bild verwandelt werden. Und das ist ja unsere Berufung. Er hat uns ja geschaffen in seinem Ebenbild. Das ist ja genau das, was sein Ziel war. Und nach dem Sündenfall ist genau das der Grund, warum Jesus gekommen ist. In besonderer Weise Gott zu zeigen. Hebräer 1 können wir das lesen. Er ist das Abbild Gottes. Und unser Auftrag jetzt ist, ihm nachzufolgen und in seiner Gestalt verwandelt zu werden. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 3, deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles bewirkt der Geist des Herrn. 2. Korinther 3, Vers 18. Wenn wir Christus anschauen, dann werden wir selbst umgewandelt in sein Bild und nehmen seine Eigenschaften immer mehr auf. Das ist eine Frage, wo wir uns selbst prüfen können. Wie habe ich mich in den letzten 20 Jahren entwickelt? Wie habe ich mich verändert? Was ist mit meinem Charakter passiert? Wie bin ich heute? Was habe ich angebetet in den letzten 20 Jahren? Erkennt man in mir immer mehr von irgendwelchen Götzen? Oder ist Christus ein bisschen mehr zu erkennen als vor 20 Jahren? Die Heiden glauben an Götzen und die fragen das Volk Gottes, wo ist denn euer Gott? Der Psalmist sagt, unser Gott ist im Himmel. Der wahre, lebendige Gott, er tut, was er will. Und eure Götzen sind sowieso nutzlos. Wenn das so ist, was sollen wir tun? Damit schließt dann der Psalm, es wird ganz praktisch, in den Versen 9 bis 13 heißt es, vertraue auf Jahwe. Unser Gott ist im Himmel. Ihm sollen wir vertrauen. Und das ist auch eine Herausforderung, denn Vertrauen ist mehr als nur für Wahrhalten. Es gibt so einen Glaube, der einfach etwas für wahr hält. Aber das ist nicht das Ziel. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das hat mit Beziehung zu tun. Dass wir ihm zutrauen, dass er das Richtige tut, handelt und auch für uns einen guten Weg hat. Dass wir auf ihn warten, dass wir geduldig sind, dass wir ihm treu bleiben, dass wir ausharren, dass wir ihm folgen, dass wir ihm dienen. Das ist Vertrauen. Wenn unser Gott wirklich lebendig ist und wirklich im Himmel ist und wir nicht so naiv sind wie die anderen, die irgendwelchen Götzen anbeten, was ist dann die angemessene Haltung oder Folge? Es ist Vertrauen. Und hier straft uns unser Herz im Alltag oft Lügen. Wir sind nicht so blöd wie die Atheisten. Wir glauben schon, dass es einen Gott gibt. Aber wir sind in anderer Art und Weise manchmal blind. Das ist ja eine Art, blind zu sein, gar nicht zu erkennen, dass es Gott gibt. Aber es gibt auch die Blindheit, die sagt, ich halte das für wahr, dass es den Schöpfer gibt und dass er mich liebt und dass er für mich sorgt, aber ich vertraue ihm nicht. Das ist ja auch nicht logisch. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Und so kann es sein, dass wir über die anderen richten, ein Stück weit uns besser vorkommen und genauso uneinsichtig sind, genauso widersprüchlich, genauso unvernünftig. Wie oft bin ich niedergeschlagen und unruhig? Und warum eigentlich? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles noch gut wird. Das ist eine Belastung. Vertraue auf Gott. Aber wenn er wirklich im Himmel ist und wirklich alles tut, was ihm gefällt, dann ist es vernünftig, ihm zu vertrauen. Und ihm zuzutrauen, dass alles, was ich gerade erlebe, tatsächlich auch von ihm abgesegnet ist. Und das ist die Hoffnung des Psalmisten, Vers 12. Er wird segnen. Gott möchte segnen und er wird segnen. Er wird es tun. Auch wenn seine aktuelle Situation ja nicht so rosig ist. Woher weiß er das? Weil Israel bereits eine lange Geschichte hat. Abraham wurde erwählt. Das Volk wurde aus Ägypten herausgeführt. Hat das Land bekommen. Die haben ganz viel Segen schon in der Vergangenheit erlebt. Und auch wir haben eine Geschichte. Auch uns hat Gott gefunden, befreit, vergeben. Christus ist auferstanden. Das sind Tatsachen, an die wir uns erinnern können. Da kann kein Götze mithalten. Keiner kann uns sowas anbieten. Gott möchte segnen und er führt uns einen Weg, der zur Herrlichkeit führt. Auch wenn er manchmal schwer ist. In 2. Korinther 4,16 sagt Paulus, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns eine unermessliche, ewige Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Dazu hat Gott uns berufen, zur Herrlichkeit, teilzuhaben an seiner Herrlichkeit. Wir werden umgestaltet in sein Ebenbild, wir werden gütig und barmherzig. Das ist unser Ziel, so werden wir mal sein. Was sollen wir tun? Sollen wir darauf warten? Ja, aber wie? Nicht passiv? Bedeutet nicht, die Hände in den Schoß legen und einfach zu warten, bis der Herr wiederkommt. Sondern Vers 16 heißt es, der Herr ist im Himmel, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Hier und jetzt leben wir noch auf der Erde. Und uns hat er diese Erde anvertraut, geschenkt. Wozu? Zum einen, dass wir es genießen. Und es gibt viel zu genießen. Die Natur ist spektakulär, wunderschön. Es gibt die tollsten Dinge. Gestern, als wir gefahren sind, plötzlich dann, wenn der Nebel aufgeht, die Sonne durchstrahlt und in der Weinstraße bei Gabis Eltern die Weinberge in der herbstlichen Laubfärbung. Da wird man am liebsten auf der Straße anhalten und ein Foto machen und dann einen Unfall machen. Darf ich ja nicht. Aber es ist ganz unerwartet manchmal. Wirklich so genial, so gewaltig. Das alles hat Gott uns geschenkt. Der Himmel gehört ihm, da herrscht er, aber uns hat er diese Erde geschenkt. Alles, was Gott erschaffen hat, ist gut, heißt es in 1. Timotheus 4. In 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt Paulus, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen, reichlich zum Genuss. Aber es ist nicht nur, dass uns die Erde gegeben wurde zum Genießen, sondern auch, dass damit Aufgaben verbunden sind. Arbeit. Es erinnert uns an den Schöpfungsbericht. Adam wurde als Herrscher über diese Erde eingesetzt, als Vizeregent. Er soll im Auftrag Gottes herrschen, soll bewahren, soll bebauen, die Erde untertan machen. Aber, das ist der springende Punkt, nicht um sich selbst groß zu machen, sondern um Gott zu verherrlichen, damit Gottes Ehre größer wird. Was ärgert mich eigentlich in meinem Leben? Warum komme ich immer wieder an Grenzen? Häufig ist es doch so, dass ich nicht den Erfolg sehe, den ich haben möchte. Da geht es doch wieder um meine Ehre. Und so führt dieser Psalm wieder, schließt den Bogen, führt uns zurück zu diesem ersten Gedanken. Nicht uns, Herr, sondern deinem Namen sei die Ehre. Alles muss zur Ehre Gottes ausgerichtet sein. Er muss das Zentrum sein. Dann passt alles wieder in dieser Welt. Und was uns dabei helfen kann, ist, wenn wir ihn loben. Deswegen Verse 17 und 18, die letzten Verse. Die Toten werden ja nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabgehen. Wir aber, wir werden ja preisen von nun an. Bis in Ewigkeit. Wenn wir Gott loben, wenn wir über ihn nachdenken, dann erkennen wir seine Herrlichkeit immer mehr. Und damit tragen wir auch zu seiner Ehre bei. Dann tragen wir dazu bei, dass die Bitte von Vers 1 auch in Erfüllung geht. Und typisch für das Alte Testament die Perspektive auf hier und jetzt. Es war nicht alles, wie im Neuen Testament häufig, auf die Zeit nach der Auferstehung ausgerichtet, sondern die haben hier und jetzt in diesem Leben gedacht und sie haben gesagt, noch leben wir und solange wir leben, müssen wir Gott preisen. Wenn wir tot sind, können wir das nicht mehr machen. Wir können uns dann nicht mehr am Tempel treffen und seine Lieder singen. Deswegen müssen wir die Zeit ausnutzen. Jetzt können wir noch, dann müssen wir es jetzt tun. Und wir wissen natürlich, dass dieses Lob weitergehen wird und dass es dann im Himmel vollendet wird. Deshalb schließt auch der Psalm dann mit Halleluja. Lobe Jahwe. Amen.